Er war kein Diener, dazu war sein Gang zu stolz. Sarene nahm an, dass er zwar den einfachen Boten mimte, in Wirklichkeit jedoch ein getreuer Gefolgsmann eines der elantrischen Bandenanführer war. »Wie heißt ihr?« fragte sie in bewusst nichtssagendem Tonfall. Er gehörte einer der drei Gruppen an, die laut Arschis Quellen wie Kriegsherren über die Stadt herrschten und die Menschen versklavten, die neu in die Stadt geworfen wurden. Der Mann antwortete nicht sofort. »Man nennt mich Lebensgeist«, sagte er schließlich. »Ein seltsamer Name«, dachte Sarene, »für einen Mann, der nur mehr ein Schatten dessen ist, was er einmal gewesen sein muss.« Sie näherten sich einem gewaltigen Bauwerk, das dem Mann namens Lebensgeist zufolge früher einmal die Universität von Elantris gewesen war. Sarene betrachtete das Gebäude mit kritischem Blick. Es war von der gleichen eigenartigen bräunlich-grünen Schmutzschicht überzogen, die auch die restliche Stadt bedeckte. Und selbst wenn das Bauwerk früher einmal prachtvoll gewesen sein mochte, war es nun nichts weiter als eine Ruine unter vielen. Sarene zögerte, als ihr Führer das Gebäude betrat. Ihrer Einschätzung nach würde das obere Stockwerk in nicht allzu ferner Zukunft einstürzen. Sie warf Eondel einen Blick zu. Der ältere Mann war besorgt und rieb sich nachdenklich das Kinn. Dann zuckte er mit den Schultern und nickte Sarene zu. »Wenn wir schon einmal so weit gekommen sind«, schien er ihr bedeuten zu wollen. Daraufhin führte Sarene die Gruppe aus Freunden und Soldaten in das Gebäude, wobei sie sich redlich Mühe gab, nicht an die durchhängende Decke zu denken. Glücklicherweise mussten sie sich nicht weit vorwagen. An der Rückwand des ersten Raumes stand eine Gruppe Elantrier, deren dunkelhäutige Gesichter in dem trüben Licht kaum zu erkennen waren. Zwei standen auf etwas, was wie die Trümmer eines umgestürzten Tisches aussah, so dass sie die anderen um einen guten Kopf überragten. »Aanden?« fragte Sarene. »Und Karata«, erwiderte die zweite Gestalt, bei der es sich anscheinend um eine Frau handelte, obwohl sie sich aufgrund des kahlen Schädels und der runzligen Haut kaum von einem Mann unterscheiden ließ. »Was wollt ihr?«
»Soviel ich weiß, seid ihr verfeindet«, argwöhnte Sarene.
»Uns sind kürzlich die Vorteile eines Bündnisses klar geworden«, sagte Aanden. Er war ein kleiner Mann mit wachsamen Augen. Sein schmales, verschrumpeltes Gesicht erinnerte an ein Nagetier. Das wichtigtuerische Gehabe des Mannes überraschte Sarene nicht weiter.
»Und der Mann namens Shaor?«
erkundigte sich Sarene. Karata lächelte.
»Einer der eben erwähnten Vorteile.«
»Tot?«
Aanden nickte.
»Wir herrschen jetzt über Elantris, Prinzessin. Was wollt ihr?«
Sarene antwortete nicht sofort. Sie hatte vorgehabt, die drei verschiedenen Bandenanführer gegeneinander auszuspielen. Einem vereinten Feind würde sie anders gegenübertreten müssen.
»Ich möchte euch bestechen«, sagte sie freimütig.
Die Frau hob interessiert eine Augenbraue, doch der kleine Mann schnaubte nur verächtlich.
»Wozu brauchen wir schon eure Bestechungsgelder, Weib?«
Sarene hatte dieses Spielchen schon viel zu oft gespielt. Aanden wirkte desinteressiert, offensichtlich ein Mann, der nicht an ernsthafte politische Verhandlungen gewöhnt war. Im Laufe ihrer Arbeit beim diplomatischen Korps ihres Vaters war sie dutzende Male Männern wie ihm begegnet, und sie war sie gründlich leid.
»Seht mal«, sagte Sarene, »reden wir doch einfach offen miteinander. Offensichtlich seid ihr nicht sehr gut im Verhandeln, also wäre es reine Zeitverschwendung, lange herumzudiskutieren. Ich möchte den Einwohnern von Elantris Nahrungsmittel bringen, und ihr werdet euch mir widersetzen, weil ihr denkt, das würde eure Machtposition schwächen. In diesem Augenblick überlegt ihr euch wahrscheinlich gerade, wie ihr es anstellen könnt, zu kontrollieren, wer von meinen Gaben profitiert und wer nicht.«
Der Mann wand sich unbehaglich und Sarene lächelte.
»Deshalb werde ich euch bestechen. Was wollt ihr dafür, dass ihr die Leute ungehindert herkommen und Essen holen lasst?«
Aanden stockte. Offensichtlich war er sich nicht sicher, wie er fortfahren sollte, doch die Frau sprach bestimmt.
»Ihr habt einen Schreiber, der unsere Forderungen notieren kann?«
»Ja.« Sarene bedeutete Schuh, denn Papier und Kohlestift zu zücken. Die Liste war äußerst umfangreich, sogar noch länger als Sarene erwartet hatte, und sie beinhaltete etliche merkwürdige Posten. Sarene hatte angenommen, sie würden Waffen fordern, vielleicht sogar Gold. Karatas Forderungen fingen jedoch mit Tuch an, umfassten außerdem verschiedene Getreidesorten, Stahlbleche, Holzlatten, Stroh und schließlich Öl. Die Botschaft war deutlich. Die Herrschaft über Elantris hing nicht von Gewalt oder Reichtum ab, sondern davon, dass man die lebensnotwendigen Bedürfnisse stillen konnte. Kurz angebunden stimmte Sarene den Forderungen zu. Hätte sie es nur mit Ahnden zu tun gehabt, hätte sie ihn heruntergehandelt, aber diese Karata war eine direkte, unbeirrbare Frau, die Art, die ungeduldig wurde, wenn man das Schachern anfing. »Ist das alles?« fragte Sarene, während Schuden die letzte Forderung notierte. »Das sollte für die ersten paar Tage genügen«, sagte Karata. Sarene verengte die Augen zu Schlitzen. »Gut, aber es gibt da eine Regel, an die ihr euch halten müsst. Ihr dürft niemandem verbieten, den Platz zu betreten. Herrscht von mir aus als Despoten, aber lasst die Menschen wenigstens mit vollem Magen leiden.« »Ihr habt mein Wort«, sagte Karata. »Ich werde niemanden zurückhalten.« Sarene nickte und gab mit einem Wink zu verstehen, dass das Treffen beendet sei. Karata bestimmte einen Führer, der sie zurück zum Stadttor bringen sollte. Diesmal war es nicht Lebensgeist. Er blieb zurück und trat auf die beiden Stadttyrannen zu, als Sarene das Gebäude verließ.
»War das gut genug, Milord?«
wollte Maresche eifrig wissen. »Maresche, das war perfekt«, erwiderte Raoden, der zufrieden der Prinzessin nachblickte. Maresche lächelte bescheiden.
»Nun, Milord, ich tue mein Bestes. Ich habe nicht viel Erfahrung im Schauspielern, aber ich denke, ich habe einen absolut entschlossenen und furchteinflößenden Anführer abgegeben.«
Raoden erhaschte einen Blick von Karata. Die bärbeißige Frau musste sich große Mühe geben, um nicht in Gelächter auszubrechen. Der wichtigtuerische Kunsthandwerker war tatsächlich perfekt gewesen, weder entschlossen noch furchteinflößend. Die Menschen außerhalb von Elantris hielten die Stadt für ein gesetzloses Reich, das von rauen, diebischen Despoten beherrscht wurde. Gemeinsam hatten Maresche und Karata genau das vorgestellt, was die Prinzessin und ihre Begleiter zu sehen erwartet hatten. »Sie hat etwas geargwöhnt, Sule«, stellte Galadon fest, der aus den Schatten an der Seite des Zimmers heraustrat.
»Ja, aber sie weiß nicht was«, erwiderte Raoden.
»Lass sie nur den Verdacht hegen, dass Ahnden und Karata sie an der Nase herumführen. Das wird nichts schaden.« Galadon schüttelte leicht den Kopf. Sein kahler Schädel glänzte in dem dämmerigen Licht. »Warum das alles? Warum bringen wir sie nicht in die Kapelle und zeigen ihr, wer wir wirklich sind?«
»Das würde ich gern, Galadon«, sagte Raoden, »aber wir können es uns nicht leisten, unser Geheimnis zu verraten. Die Menschen in Arelon dulden Elantris, weil die Elantrier so bedauernswert sind. Sollten sie entdecken, dass wir dabei sind, eine zivilisierte Gesellschaft aufzubauen, werden ihre Ängste zutage treten. Eine Menge stöhnender Kreaturen ist das eine. Ein Heer von Ungeheuern, die sich nicht töten lassen, ist etwas ganz anderes.«
Karata nickte schweigend. Galadon, der ewige Skeptiker, schüttelte nur den Kopf, als sei er sich nicht sicher, was er von der Sache halten sollte.
»Tja,